Ich bin Schwester Renate Kraus und begrüße Sie herzlich zur Bibelstunde, die Schwester Heidi halten wird. Zuvor möchte ich Sie noch über eine aktuelle Situation hier im Mutterhaus informieren. Wir haben uns Anfang der vergangenen Woche ans Gesundheitsamt gewandt. Warum? Eine unserer jungen Frauen, die eine Ausbildung hier macht, wurde auf Corona positiv getestet. Die hat sich zu Hause angesteckt, nicht hier bei uns, sondern zu Hause. Sie war dann auch zu Hause, aber sicherheitshalber haben wir dann hier eine große Testung durchgeführt. Also viele Schwestern getestet, vor allem die, die Kontaktpersonen waren. Und wir haben großen Grund zum Danken, denn alle Getesteten sind negativ. Also wir sind hier oben nicht jetzt in Sorge, dass sie angesteckt werden. Wir sind Corona-frei und dafür sind wir sehr dankbar. Aber ich wollte es Ihnen einfach sagen, weil manchmal geht ja noch ein Gerücht rum. Im Mutterhaus gibt es Corona-Fälle und so weiter. Tatsächlich hatten wir einen Lehrling, aber die ist zu Hause in der Quarantäne, geht ja soweit gut. Und die Kontaktpersonen sind alle negativ. Das bedeutet, dass wir heute Bibelstunde haben dürfen. Wir haben das auch im Gesundheitsamt abgesprochen. Das bedeutet, dass auch wieder Mittwochkreis sein wird. Also alle, die zum Mittwochkreis gerne kommen, das ist eine Bibelstudiengruppe, die sich immer mittwochs im Sonnenberg-Mutterhaus trifft, darf man auch gerne dazukommen, wenn man dort noch nie war. Also Sie sind da auch weiter jetzt herzlich eingeladen. So viel zur aktuellen Situation.
Der Wochenspruch stammt aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Er spricht besonders den Christen zu, die aus dem Heidentum zu Jesus Christus gekommen sind. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wunderbar, alle, die Jesus Christus nachfolgen, haben ein ewiges Zuhause. Hausgenossen jetzt und in alle Ewigkeit bei dem lebendigen Gott. Und ich dachte, dazu kann man noch mal ein Lied singen: Fürchte dich nicht, denn du bist mein. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, heute ist Sonntag, dein Tag. So fühle du ihn jetzt mit deinem Wort. Gib deiner Liebe Lichtgedanken, mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ehe wir zu dem heutigen Bibelabschnitt kommen, muss ich kurz zurückgreifen, dass wir uns in der Vergangenheit an einem Sonntag noch hier in voller Runde, dann an einem späteren per Aufnahme, Internet, CD, mit dem Propheten Elia beschäftigt haben. Was ist zum Verständnis für den heutigen Text, wenn jemand das andere nicht gehört hat, wichtig? Ein besonderer Prophet, Elia, war von Gott her zu einem befähigten König in Israel, Ahab, gesandt. Leider hatte dieser Souverän, politisch klug, aber vom Glauben her schwierig, eine heidnische Prinzessin aus Phönizien geheiratet und damit dem Götzendienst in Israel Tür und Tor geöffnet. Der Gott Israels gehörte zwar wie ein Kulturerbe noch irgendwie zu dem Volk, aber der Götzendienst grünte und blühte. Und dann kam diese göttliche Ansage durch Elia: Der lebendige Gott wird den Himmel verschließen, dass er keinen Regen gibt. Und so brach sich plötzlich und unerwartet in den Wohlstand Israels eine Katastrophe Bahn. Hatte König Ahab diesen seltsamen Propheten bei seinem Auftreten wohl eher als religiösen Spinner eingestuft, suchte er ihn später als Schuldigen, als Verursacher allen dieses Übels. Er suchte ihn steckbrieflich im eigenen und in umliegenden Staaten. Gott aber hatte Elia sofort aus dem Verkehr gezogen und ihn von Samaria ins Ostjordanland an den Bach Krit geschickt. Raben waren seine Fleischlieferanten, der Bach gab das Wasser dazu. Als der eherne Himmel den Bach vertrocknen ließ, schickte Gott seinem Boten nach Zarpat. Das lag im Großraum der bekannten phönizischen Handelsstadt Sidon, genau dort, wo die Isebel, Ahabs Frau, herstammte. Der lebendige Gott kümmerte sich nicht nur um seinen Boten Elia, sondern auch um eine heidnische Frau, eine Witwe und ihren Sohn. Beide waren dem Hungertod nahe. Gott hatte dieser Frau ins Herz gegeben, Geheimnis, wie das wohl geschehen ist. Aber Gott hat es ihr ins Herz gegeben, den Mann Gottes zu versorgen. Und Elia hatte er geoffenbart, dass die letzte Mahlzeit dieser Frau aus Mehl und Öl zur Dauerspeise werden sollte, so lange, bis Gott wieder Regen senden und Frucht lassen würde. Ja, und dann wirft unser Herr Jesus ein ganz besonderes Licht auf diese alttestamentliche Begebenheit. Das kann man nachlesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Zum einen erkennen wir die erschütternde Tatsache, dass Trockenheit und Hungersnot das Volk Israel nicht zur Umkehr brachte. Ja, dass es viele bedürftige Witwen in Israel gab, aber keine wandte sich anscheinend zu dem lebendigen Gott um rettende Hilfe. Das eine: Katastrophen führen nicht automatisch zur Gotteserkenntnis, zur Umkehr und Buße. Vielleicht auch bei uns so. Zum anderen aber schauen wir direkt in Gottes Herz, das sich voll erbarmender Liebe einer Frau zuwandte, die noch dazu keine Israelitin war. Wir erleben eine besondere Geschichte. Den Tod unmittelbar vor Augen erleben Mutter und Sohn, wir leben. Und dann die Überraschung. Aus dem so sicher dahinfließenden Leben wird plötzlich doch tot. Dieses Drama lesen wir nun aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 7, von Vers 17. Und nach diesen Geschichten, neben diese Geschichten, dass die Witwe Elia aufgenommen hatte, dass sie täglich, eigentlich ein Wunder erlebten, täglich satt werden konnten, wenn auch bescheiden, aber es reichte zum Überleben. Nach diesen Geschichten wurde der Sohn von der Hauswirtin krank, also dieser Witwe. Und seine Krankheit, die Krankheit dieses Sohnes, wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Namen des Herrn an und sprach: Mein Herr, das ist das Wort Jahwe, mein Gott, das Wort El, Schöpfergott und einmal der Bundesgott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, lass sein Leben in dies Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach: Siehe da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist, und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Soweit geht diese Geschichte. Wir erleben da ja viel Wunderbares auch eben schon vor. Und darum möchte ich zunächst einmal auf die Wunderfrage einsteigen. Glaube heißt, Gott auch Wunder zuzutrauen. Und da gibt es heute zwei ganz extreme Haltungen. Die eine stellt alles ab auf Wunder, möchte am liebsten eine Kette von Wundern Tag um Tag, Jahr um Jahr, einfach durch ihr ganzes Leben hindurch erfahren. Alles kommt aufs Wunder an. Und die andere extreme Haltung erwartet gar keine Wunder mehr. Aus irgendwelchen Gründen sagen sie: Wir rechnen damit nicht mehr. Wir sind auch Glaubende, wir sind auch Christen, aber ein Wunder kommt für uns eigentlich nicht mehr in Frage. Also so, das waren die zwei Extremhaltungen, die beide für einen Christen eigentlich nicht in Frage kommen. Ich nehme mal zwei Beispiele aus der Kirchengeschichte und zwei aus dem eigenen Umfeld, was man so im Leben erlebt. Es gibt einen Bericht über einen sehr schlichten Mann, Karl Kleinbach mit Namen. Er wurde irgendwo in der Heilbronner Gegend geboren, aber schon vor 100 Jahren. Dieser Mann kam nahezu gelähmt auf die Welt. Die Mutter hatte während ihrer Schwangerschaft eine schwere Krankheit. Nun konnte dieser kleine Karl nur auf Händen und Füßen kriechen. Als er 18 Jahre alt war, wurde er auf den Tod krank. Und in dieser Zeit hatte er ein ganz tiefes Verlangen nach dem Frieden Gottes. Aber da war niemand, der ihm den Weg zu Jesus zeigte. Vom Arzt war er aufgegeben worden. Da war es ihm in einer Nacht, wie wenn der Heiland an seinem Bett stehe und ihm die Hand auflegte und sagte: Durch meine Wunden bist du geheilt und in mir hast du Frieden. Am anderen Morgen konnte der junge Mann aufstehen und zum ersten Mal in seinem Leben die Treppe heruntergehen. Seine Angehörigen sprangen entsetzt auf, als sie das sahen. Sie konnten es nicht fassen, was da geschehen war. Dem jungen Mann aber wurde klar, dass fortan sein Leben bewusst diesem Jesus Christus gehörte. Man hat mit diesen Vorgängen keine Propaganda gemacht. Man hat sie mit Zurückhaltung behandelt, aber mit Achtung und Respekt und mit Erstaunen vor dem, was Gott getan hat. Solche Wunder ziehen sich durch die ganze Christengeschichte und wie gesagt auch durch das Alte Testament hindurch. Gott kann Wunderbares tun. Und vielleicht aus dem eigenen Erleben, ich war in einer Bezirksjugendarbeit tätig, ein junges Ehepaar lebte da vorübergehend an diesem Wohnort auch. Ihr erstgeborenes Mädchen hatte einen irreparablen Nierenschaden, schon als Geburtsschaden. Die Ärzte in Heidelberg gaben ihr eine Lebenschance von höchstens 2 Jahren. Die Eltern, ihr Umfeld, Verwandte, treue Freunde beteten für das äußerlich sehr hübsche kleine Mädchen. Sie war noch keine 2 Jahre, da stand wieder so eine Routineuntersuchung in Heidelberg an. Als die Eltern von dieser Untersuchung zurückkamen, ich habe sie damals eben persönlich erlebt, da konnten sie das nicht fassen, was sie gehört hatten. Von einem Schaden war nichts mehr zu sehen. Heute ist dieses Mädchen eine fröhliche Familienmutter. Also Gott, der Wunder tut. Gehen wir noch einmal in die Kirchengeschichte. Im evangelischen Kirchengesangbuch finden wir das Lied, was vermutlich alle von uns kennen. Brich herein, süßer Schein selger Ewigkeit. Leuchte in unser armes Leben, unseren Füßen Kraft zu geben, unserer Seele Freud. Hier ist Mühe, morgens früh und des Abends spät, Angst davon die Augen sprechen, Not davon die Herzen brechen, kalter Wind oft weht. Marie Schmalenbach hat die Verfasserin geheißen, eine Westfälin. Ihr Mann Theodor Schmalenbach war Erweckungspräger, Prediger und ein späterer Superintendent in der Nähe von Herford. Die Marie Schmalenbachs Leben war schon von Kindheit auf geprägt von Leid. Sie wuchs ebenfalls in einem Pfarrhaus aus. 3 Geschwister starben früh, 3 noch später. Sie selbst war viel krank. Einmal hatten die Ärzte sie schon aufgegeben. Aber sie genas, doch blieb von dieser Krankheit ein ganz schweres Nervenleiden zurück. Sie hatte 4 Töchter. Die Krankheit hatte es ihr auf ganzen Strecken unmöglich gemacht, mit ihren Töchtern zu sprechen. Gott hatte ihr diese Krankheit 25 Jahre lang nicht genommen. Aus aller Not jener Jahre heraus, auch der oft namenlosen Angst, die sie erlebt hat, hat sie eben dieses Lied geschrieben, das wir singen. Da heißt es ja auch noch, Jesus Christ, du nur bist unser Hoffnung Licht. Und dann die letzte Strophe, Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein. Und dazu auch wieder ein persönliches Erleben, eigentlich ein Erleben, das uns Schwestern alle betroffen hat. Als ich meinen Dienst als Jugendreferentin im Dekanat Freudenstadt an eine nachfolgende Schwester weitergab, stieg unsere Schwester mit viel Freude und großem Engagement ein. Doch nach kurzer Zeit wurde Krebs diagnostiziert. Wir haben natürlich sehr, sehr gebetet, aber der Herr hat kein Wunder getan und hat sie in jungen Jahren zu sich gerufen. Als Vermächtnis haben wir noch so manches Lied von ihr. Sie kennen zum Beispiel Jesus, die Sonne, das strahlende Licht. Das ist von unserer Schwester Orfel Aul. Also Gottes Wege sind erstaunliche Wege. Oft auch wunderbare Wege darin, was er uns zumutet. Und wie er uns anders führt, als wir denken. Oder auch beten, wünschen. Der Weg der Bibel geht in der Wunderfrage nicht mit denen, die jeden Tag eins vom Himmel herab wünschen. Der Weg der Bibel geht auch nicht mit den skeptischen Menschen, die sagen, das gibt's heute nicht mehr. Sondern es geht nach Gottes souveränen Handeln, nach seiner Weise und nach seiner Weisheit. Das einfach mal zu diesen vielen Wundern, die wir auch gerade in der Elia-Geschichte erleben und auch hier im Hause dieser Witwe. Aber nun zu diesem Text: Der Glaube sieht die Welt, wie sie wirklich ist. Das Erste, der Glaube, ich könnte auch sagen, der Glaubende sieht die Welt, wie sie wirklich ist. Nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Ja, wir sehen hier auch eine Situation, wie sie vermutlich alle schon erlebt haben oder erkennen, wenn von sich selber oder von anderen aus ihrem Umkreis. Da geht alles so friedlich und gut zu, so gesund zu, so normal zu, ja sogar wunderhaft zu. Und plötzlich bricht etwas ganz anderes ein. Und so ist unsere Welt. Sie geht nicht nur auf Höhenwegen, heilen Wegen, wunderschönen Auen, durch die geht's auch. Es gibt auch immer wieder die Täler und Nöte. Und ich denke nochmal zurück an die Ende der 60er Jahre, so bis Mitte der 70er. Welche heiße Debatten gab es da in der Jugendarbeit? Da waren tatsächlich einige völlig überzeugt und die konnten einem ins Gesicht hinein sagen: Den neuen Menschen, den gibt's bei Mao Zedong. Der erneuert die Welt. Oder auch, war im Blickfeld, Fidel Castro in Kuba. Das sei einfach ein anderes Leben, anders als bei uns und in vielen europäischen Ländern. Und im Brustton der Überzeugung gingen sie mit dem kleinen roten Büchlein der Mao-Bibel in der Hand herum und so weiter. Also das waren heiße Diskussionen. Heute würde keiner mehr darüber diskutieren. Auch glaube auch diese Leute nicht, möchte ich sie manchmal gerne wieder treffen. Weiß aber auch nicht mehr, weil das so immer war. Heute wissen wir, dass alles ganz anders war. Und als Christen haben wir das damals auch schon gesehen. Wir wissen, die Kulturrevolution bei Mao hat den Menschen nicht befreit, sondern elend geknechtet. Kuba war genauso geschüttelt von seiner Unmenschlichkeit und beide Staaten kranken ja noch daran. Vermutlich sind alle Ideologien im tiefsten weltfremd und führen in die Irre, weil sie rechnen immer mit dem Guten im Menschen. Und die Bibel sagt uns, das Herz ist böse von Jugend auf. Und es muss um Herzenserneuerung gehen und nicht um Erneuerung der Umstände. Also als Christen sehen wir das ganz nüchtern, dass unsere Welt anders ist, im Grunde so, wie sie uns zeigt, sich uns zeigt. Als Christen malen wir aber auch nicht alles schwarz. Das haben wir nicht nötig. Es gibt viel Schönes. Und wir können uns über vieles sehr freuen, auch in Corona-Zeiten. Aber die Welt sehen, wie sie ist, bedeutet doch, dass überall dort, wo Menschen leben, es auch zu überraschenden, bösartigen Entwicklungen kommen kann. Es ist erstaunlich, dass im Haus, wo Elia wohnt, und wo man doch gesehen hat, das ganze Haus lebt täglich vom Wunder, schaffenden Segen des lebendigen Gottes, dass da plötzlich Krankheit einbricht. Und wir dürfen doch annehmen, dass auch Elia um Heilung des Kindes gebetet hat. Aber die Krankheit wurde schwer. Sie nahm zu und das Ende, kein Odem blieb in dem Jungen, trotz Gebet. Wie soll man diese Krankheit, diesen Tod einordnen? Manche sehen es so, ich sage es ganz bewusst, manche sehen es so. Wo Glaubenswerke sind, da sind Teufelswerke nicht weit. Und ein Grundsatz stimmt auf jeden Fall, ein Glaubenswerk wird immer begleitet auch von einem Teufelswerk. Wo Gutes im Namen von Gott gewirkt wird in dieser Welt, gibt es auch Gegenwirkungen, Gegenströmungen. Es ist ja auch Jesus selbst, der von Satan als dem Fürsten dieser Welt spricht. Im Johannesevangelium kann man das lesen. Und Paulus zeigt uns auf, wir haben eben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Oder wenn Jesus auch Petrus mahnt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Und nochmal Paulus an die Korinther, passt auf, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Und schließlich nochmal Petrus selbst, nicht nur die Mahnung an ihn, sondern was er schreibt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das sind alles Tatsachen, die stimmen. Persönlich sehe ich in dieser Geschichte bei der Witwe aber einen anderen Schwerpunkt, ein anderes Wirken. Zum einen, Gott bewahrte die Witwe und ihren Sohn ja vor dem leiblichen Tod. Zum anderen, aus dem Kennen der ganzen Geschichte, er half ihr heraus aus verborgener Schuld und damit aus dem ewigen Tod. Zunächst ist das ja ein wirklicher Schock. Und in diesem Schock spricht die Frau auch Elia an: Was hab ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meine Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Zunächst sind mal alle guten Tage irgendwie wie ausgelöscht. Aber das Wesentliche, auf das alles zielt, ist, dass die Frau plötzlich von ihrer Sünde spricht. Dass meine Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Das heißt doch, diese Frau rechnet ernsthaft damit, dass sie selber an dieser Entwicklung irgendwie eine Schuld trägt oder tragen könnte. Das alles ist geschehen, damit meiner Sünde gedacht würde. So kann man das übersetzen. Ich weiß, jetzt sagen ganz viele, dass sie völlig falsch. Was diese Frau überlegt, was sie sagt und meint, das ist nur falsch. Natürlich stimmt das, wenn man auf der menschlichen Ebene von Ursache und Wirkung stehen bleibt und das so miteinander verknüpft. Natürlich hat die Witwe ihren Sohn nicht vergiftet, nicht verprügelt oder sonst so irgendetwas, was auch immer, dass der jetzt gestorben ist. Und wenn sie in irgendeiner Zeit ihres Lebens etwas Böses getan hat, was hat dann der Junge damit zu tun? Das kann ihn doch jetzt nicht krank machen. Also, so laufen die Gedanken und für manche Psychologie ist das völlig unmöglich und müsste man einen solchen Satz, wie ihn hier die Frau sagt, ganz schnell auflösen und richtigstellen. Für unser heutiges Denken ist das eben, was die Witwe sagt, völlig absurd, muss korrigiert werden. Aber die Trends unserer Zeit sind halt nicht der Maßstab der Bibel. Mir scheint, diese Frau ist tiefer gegangen als viele oberflächliche Menschen unserer heutigen Zeit, die glauben, dass Sünde überhaupt keine Rolle mehr spielt. Wissen wir noch, dass Gott auch ein heiliger Gott ist? Und dass es ein Gott ist, der Sünde nicht einfach übersieht. Warum? Weil Sünde unser Leben immer zerstört. Und weil es das große, unübertreffliche aber des lebendigen Gottes gibt. Gott will Sünde bereinigen, auch im Leben dieser Witwe von Zarpath. Bereinigen heißt einfach heilen, ganz heilen. Wir Menschen übersehen schnell. Übersehen heißt, aber ich wende meine Augen ab, ich will nichts mehr damit zu tun haben, ich schiebe das irgendwo weg. Doch die Welt sehen, wie sie wirklich ist, das heißt, ich, der Mensch, kann wirklich ein Schuldiger sein. Und es ist das Gute und Herrliche am Evangelium, dass Sünde nicht vergraben, sondern ans Licht gebracht wird durchs Evangelium und bereinigt wird. Das ist doch ein Jubelton im Alten und im Neuen Testament. Ich nehme mal aus dem Propheten Micha, das war in den vergangenen Sonntag mal Predigtext in Kirchen, Micha 7, wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt? Und er lässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unserer Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Das ist so ein richtiger Jubelruf bei dem Propheten Micha. Er kann nicht anders als auch in seiner und seines Volkes notvoller Situation dazu sehen, ja, der Gott benennt nicht nur die Schuld mit Namen, sondern er öffnet eine weite Tür, davon loszuwerden. Und wir alle kennen es doch, Psalm 103, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Dann barmherzig und gnädig ist der Herr. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und ich habe jetzt Zeit mit Gott gerade nicht dabei, ich erinnere mich aber, gestern hatten wir da in Zeit mit Gott noch von dem General von Fiebern, und das war so eindrücklich, dass wir an jedem Tag neu zu ihm kommen dürfen, mit ihm reden dürfen, egal wie der Tag vorher ausgesehen hat oder auch die Stunden, weil er treu ist. Und er, dieser Treue, hört mein Gebet, schaut auf mich, nimmt das an. Eben habe ich die zwei Stellen aus dem Alten Testament gelesen, Johannes 1, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Petrus, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leib auf das Holz. Oder der Johannesbrief. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Am 1. Juli oder in dieser Woche, vom 1. Juli dieses Jahres, da kam in der Information der Deutschen Evangelischen Allianz, Zeitschrift IDEA, das Wochenblatt IDEA, so ein Pro und Contra, sollten Christen weniger von der Sünde reden. Und da war einmal der Martin Dreyer, das ist dieser Gründer dieser Jesus Freaks und auch der Mitherausgeber dieser sogenannten Volksbibel in einem etwas drastischen Deutsch. Und unter anderem schrieb er, heute braucht es die Nachricht der bedingungslosen Liebe Gottes, dass da jemand ist, bei dem wir nichts leisten müssen, der uns liebt, so wie wir sind. Das stimmt auch. Aber eins bringt dann Johannes Frei, das ist der von der Bekenntnisbewegung Vorsitzender oder wie sich das auch immer nennt, dieser Grad auf jeden Fall. Johannes Frey, Vorsitzender der Bekenntnisbewegung, schreibt: Für die Sünde hat Christus am Kreuz bezahlt. Liebe, Freiheit, Leben und Hoffnung findet, wer das annimmt und Gott sein Leben zurückgibt. Aber Vergebung nimmt keiner an, der keine Schuld hat. Rettung nimmt keiner an, der nicht verloren ist. Darum muss die Sünde ans Licht. Also darum muss man auch von Sünde sprechen, dann gibt es auch die Heilung. Und dazu noch Jesaja 53, sag ich jetzt: Aber Jesus ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf Jesus. Das ist nun ganz deutlich, möchte ich sagen, wie uns das Neue Testament das dann auch erklärt und zeigt in Jesus. Ich habe jetzt gesagt, die Strafe liegt auf ihm, so heißt es im Jesaja-Text, auf dem lebendigen Gott. Ich nenne es jetzt so: Die Strafe liegt auf Jesus, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das ist jetzt auch ein Prozess bei dieser Witwe in Zarpat. Auf wem liegt die Strafe für das, was in ihrem Gewissen brennt? Sehen Sie, heute bei der Hitze habe ich jetzt keine Jacke an, aber wir Schwestern haben ja so ein wunderbares Kleid und da ist auch noch so ein Krägele, obwohl das ja ein Krag ist, da. Gucken Sie mal, das liegt auf meinen Schultern. Es kann aber nicht gleichzeitig auf Ihren Schultern liegen. Oder auf Ihren. Es liegt auf meinen Schultern. Und so sagt uns Gott: Auf meinen Schultern, sagt Jesus, liegt die Strafe. Ich hab's bezahlt. Also es muss bei keinem von uns liegen bleiben. Es kann nur einer anhaben, nur einer tragen. Aber das war so unser erstes: Der Glaubende sieht diese Welt. Die anderen zwei Dinge sind kurz. Oder wir sehen die Welt, wie sie ist, in ihrer ganzen notvollen Gestalt auch. Aber der Glaubende hat in allen Situationen wirklich einen Zufluchtsort bei Gott. Elia sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Elia hat in diesem Augenblick keine Botschaft für die Frau. Deshalb sagt er auch nichts. Wenn ich denke an die Erstbegegnung vor den Toren von Zarpat, wo Elia ihr zusprechen konnte: Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Hier hat er keine Botschaft, nur dieses eine: Gib mir. Er nahm den Sohn, ging mit ihm in sein Zimmer, um zu warten, wie Gott handelt in der Stille. Und das ist auch etwas Besonderes. Elia zieht sich jetzt zurück in die Stille. Es gibt kein Leben mit Gott, ohne dass es auch ein Stillesein vor dem lebendigen Gott gibt. Man sieht uns das nicht an, ob wir auch eine stille Zeit mit dem lebendigen Gott pflegen. Aber wenn wir es nicht tun, dann stirbt unser Leben irgendwann ab. Erst aus der Stille heraus kann Elia beten. In der Stille kann er auch laut beten und er kann seine Frage, sein Nichtverstehen vor Gott auch ausdrücken. Tust du der Witwe so Böses an? So war es ihm ums Herz. Und es ist immer das Beste, so zu beten, wie es mir im Herzen einfach ist. Und so kann Elia alles vor Gott hinlegen. Denn es war ja auch vielleicht für ihn erstaunlich, er war vorher nicht eingeweiht worden von Gott. Sein Gebet um Gesundung war nicht erhört worden. Es wird zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber es ist doch das Normale, dass er und auch die Witwe gebetet haben darum. Aber es wurde nicht erhört. Er war aber auch nicht beleidigt von den Worten der Frau und belehrte sie gleichsam eines Besseren. Er war innerlich mitbetroffen und er schüttete sein Herz in der Stille vor Gott aus. Wir brauchen die Zuflucht zu dem lebendigen Gott. Wir können das nicht in eigener Kraft bewältigen, unser Leben in seiner Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Wir wollen einfach Menschen sein, die tiefer hineinwurzeln in diese Gottesverbindung. Und das geht nur so, dass wir immer wieder Zuflucht bei ihm und auch in der Stille suchen. Und noch das Letzte, der Glaubende traut Gott doch alles zu. Ich gehe da nur mal mit einem Ansatz kurz zurück auf den Anfang dieser Wunderfrage, dass es so stark eingebrochen ist in die Theologie, haben wir einem viel jüdischen Philosophen zu verdanken. Baruch Spinoza hat er geheißen. Der war ausgewandert nach den Niederlanden, lebte eigentlich in Portugal, war eigentlich jüdischer Portugiese, wie man sagen sollte. Aber ich fasse es ganz kurz zusammen. Der sagt, ja, Gott hat es Natur geschaffen, ja, Gott, aber seitdem ist die Natur so, wie sie geschaffen wurde, mit ihren Gesetzen selbstständig und es kann nichts mehr geschehen, was diese Naturgesetze durchbricht. Das gibt es nicht. Und das ist jetzt dieser Unterschied. Ja, damit stimmen wir überein, Gott hat diese Natur geschaffen. Aber er ist doch jetzt nicht auf einmal als der lebendige Gott selber an diese Gesetze gebunden. Er hat die Gesetzmäßigkeiten gegeben. Er hat es so geordnet. Aber er ist der Herr, souverän darüber. Und Gott kann in jedem Augenblick in diese Raum-Zeit-Welt hineingehen. Er kann tun, was er will. Er ist doch nicht auf einmal seinem Geschöpf, was er geschaffen hat, untertan. Gott lässt sich von uns auch keine Naturordnung als Gesetz auferlegen, an das er sich binden müsste. Sehen Sie, das ist so ein Gedanke, der hat sich fortgesetzt seit dem 17. Jahrhundert in unserem Denken. Darum, ich kann als Kind Gottes um alles bitten, auch wenn dem den Naturgesetze entgegenstehen. Und er kann eingreifen, wie er das möchte. Dieser Evangelist und Pfarrer Modersohn hat einmal gesagt, hast du schon so manchmal die Durchhilfe und Bewahrung Gottes erfahren? So vertraue Gott, wenn er dich in neue Dunkelheit schickt. Hast du bisher Glück und gute Tage aus seiner Hand hingenommen? So vertraue Gott, auch wenn Tage kommen, die dir nicht gefallen. Hat Gott dich bisher über sonnige Höhen und Anerkennung und Ehren geführt, so vertraue Gott, wenn es einmal durch den dunklen Tunnel der Verkennung und Verleumdung geht. Dann, ich ziehe es jetzt zusammen, das Geschehen, was eben Elia auch tut, indem er sich auf dieses Kind legt und noch weiter im Bitten bleibt, es wärmt durch seinen Körper eigentlich auch eine, ja man möchte fast sagen, eine medizinische Hilfe. Aber er betet, Herr, mein Gott, lass sein Leben in dieses Kind zurückgehen. Und da ein Hinweis, wenn er betet, sagt er, Gott, du kannst es, lass sein Leben zurückkehren. Aber er sagt nicht, Gott, du musst es. Bis heute gibt es nichts, was Gott tun müsste. Und das versuchen auch manche Christen und meinen, das wäre besonders inbrünstig, das wäre besonders gläubig, das wäre besonders heilig, wenn sie sagen, Gott, du musst. Aber das ist es nicht. Wir rechnen mit dem, was Gott tun kann. Und es heißt ja auch, und der Herr erhörte die Stimme Elias. Das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig, nachdem auch Elia am Beten blieb. Es geschah nicht hauruck. Und Elia nahm das Kind, brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Mund ist Wahrheit. Erinnert sogar etwas an den Hiob, wo er am Schluss sagt, nun erkenne ich, wer du, der lebendige Gott, wirklich bist. Nochmal ganz anders als vorher. Gott ist hier zum Ziel gekommen, auch mit dieser Frau. Sie erlebte, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und lebt. Sie erlebt, Gottes Wort ist wahr. Sie hat es bestimmt vor, immer beim Zusammensein in dieser kleinen Wohneinheit mit von Elia gehört. Aber sie erfährt nun, sie kann immer und alle Zeit auf ihn bauen. Und ich denke, die Rückgabe des Sohnes in das Leben war auch wie eine Vergebung der Sünde. Er deckt zu. Und in Anlehnung an unseren Wochenspruch, den wir am Anfang hatten, erfährt im Grunde diese Frau vom Neuen Testament her gesehen, nicht mehr Gast, nicht mehr Fremdling, nicht mehr Heidin, sondern Mitbürgerin, Gottes Hausgenosse, bei ihm lebend jetzt und in alle Ewigkeit. Lassen Sie uns noch singen, in dir ist Freude in allem Leide. Das sind zwei auch bekannte Strophen doch. Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen danken wir dir, dass bei dir Rettung ist. Du willst das Heil von jedem von uns. Wir danken dir, dass wir auch nicht irgendwie einer Zeit oder einem Geschehen der Zeit ausgeliefert sind, sondern wir haben bei dir Zuflucht. Du bist immer größer als alles Geschehen dieser Welt. So schenke uns dieses Vorwärtsgehen mit dir, dieses Zutrauen zu dir, das bei dir bleiben in jeden Lagen des Lebens. Denn du bist der Treue, der uns hindurchträgt und der es in seiner Liebe immer gut meint, weil du uns zur Vollendung führen willst. Danke, dass dein Ziel die ewige Heimat bei dir ist. Amen. Und ich möchte noch mit dem neutestamentlichen Wort sagen, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ihnen auf Wiedersehen und eine gute, bewahrte Zeit mit Jesus.